Allianz, Allianz, Allianz.
Hörst du mich?
Ja, ein Handy ist da irgendwie.
Das hier?
Ja, oh.
Das ist?
Was ist das?
Siehste, dann packen wir mal das Handy weit weg jetzt.
Flugmodus.
Nee, so ein Schwachsinn.
Ja.
Zack, auf Seite gelegt. So.
So.
Let's get ready. Wir sind ready.
Genau, das passt ja.
Ja, eigentlich ja nicht mehr, aber es gibt ein paar Parallelen. Hast du mitgekriegt zu EM eigentlich?
Nee.
Also Parallelen zu 2006.
Das Wetter kann es nicht sein?
Nee.
Das weiß ich nicht.
Jahrelanger schlechter Fußball vorher.
Ja.
Wir erinnern uns an die EM 2000, 2004. WM zwischenzeitliches kurzes Hoch.
Ja.
Das gab es jetzt in letzter Zeit bei Deutschland nicht. Der letzte Bundestrainer vor dem Neuen, der den Umschwung gebracht hat, war Rudi Völler.
Ja, Tanzi Käthe.
Und kurz vor der WM 2006, vor der Heim-WM, gab es noch das 1:4 in Florenz, den Dämpfer. Und jetzt ist ja der griechische Dämpfer ein 2:1 Sieg, also wir sind ja verwöhnt. Aber es ist ja dann doch einiges, wo man dann sagt, oh, ja, deutsche Kultur kommt wieder durch, wir meckern.
Ja, das können wir gut.
Mhm. Also, Halbfinale.
Definitiv, mindestens.
Sommermärchen. Aber bevor wir über die EM reden, in Folge 22 der vierten Staffel von Allianz Brisanz gehen erstmal die Grüße nach oben Strohe zu Daniel.
Ja, ich grüße zurück nach Stollhamm.
Ja, so. Ja. Das Wichtigste ist erledigt. Wir haben über die EM gesprochen und damit ist es jetzt die kürzeste Folge Allianz Brisanz, oder nicht?
Wir werden uns, wollen wir noch über die Bundesliga und zweite Liga reden? Oder?
Ja, selbstverständlich. Wir müssen ja nochmal so den Rückblick wagen, das Fazit ziehen. Und wenn ich am besten fangen wir doch mit dem HSV an, weil wenigstens da sind sie dann Erster.
Erster? Wie Erster?
Ja, Erster im Dransein des Besprechens.
Okay, ja, zumindest da mal. Man hat wieder einen vierten Platz errungen. Das wurde ja auch mal wieder Zeit, nachdem man ja zwischenzeitlich ein kleines Hoch hatte mit Platz 3 in Folge, dann zweimal Relegation. Jetzt mal wieder endlich Platz 4. Ich dachte ja, wir kippen noch weiter weg.
It's coming home.
Ja.
It's coming home.
No, wir haben ja jetzt quasi 5 Punkte Abstand zu Platz 3. Düsseldorf hat es ja verkackt in der Relegation.
Mhm.
Relegation hätte ich gerne gespielt dieses Jahr tatsächlich. Ich glaube, das war dann doch einfacher als in den Jahren zuvor, aber das kann man natürlich auch versemmeln, das hat man ja gesehen. Und mir war klar, ich habe das letzte Spiel übrigens nicht gesehen gegen Nürnberg, das Heimspiel. Da war ich in Leipzig auf der Bühne. Das ist ja vorher schon gesagt, das Schlimmste wäre gewesen, wäre es noch um was gegangen. Insofern war ich beruhigt. Mhm. Hab aber zwischendurch mal natürlich aufs Handy geguckt und gesehen, ja, schon hier Glatzel, 3 Tore, 4:1. Holt sich noch die Torjägerkanone, ist jetzt natürlich beliebt, wird ja schon gehandelt bei vielen anderen Vereinen. Aber es kann auch übrigens sein, dass er bleibt. Habe ich auch gelesen, also das ist alles noch offen, aber...
Ist das bei Glatzel, jetzt mal ohne Scheiß, ist das bei Glatzel nicht einfach das, also jährlich grüßt das Murmeltier, der hat wieder irgendwie eine Ausstiegsklausel, dann werden Gerüchte gestreut und dann wird der Vertrag verlängert.
Ja, das ist, glaube ich, vom Tisch, also das habe ich so, zumindest so gelesen, dass eine Verlängerung nicht mehr in Frage kommt, aber dass er bleibt... Ist durchaus möglich, weil er sich halt in Hamburg sehr wohl fühlt. Ne? Also das ist der Grund, auch mit den Kindern und so weiter, das ist wohl alles ganz heimelig da, wie er da lebt und so. Und deswegen, das ist wohl der Hauptgrund, dass er dann noch nicht gewechselt ist. Also, die Alternative ist natürlich irgendwie, höre ich immer wieder, mal abgesehen von Bremen, Augsburg, weiß ich jetzt nicht, ob es da viel besser ist und so. Und ob dann ist ja auch die Frage, welche Rolle spielt er da? Ist er dann wirklich wie beim HSV ist ja gesetzt quasi immer, Torgarant Und das ist, macht ja auch was mit einem. Oder ist er dann irgendwie ein Backup-Stürmer in der ersten Liga? Das muss man ja auch immer sehen. Also insofern kann ich das durchaus nachvollziehen. Und man spielt jede Woche vor, oder jede zweite Woche ja auch vor ausverkauftem Haus und hat eine gute Stimmung. Insofern, das ist ja, spricht ja auch schon dafür. Nur man will ja auch irgendwann nochmal vielleicht erste Liga spielen. Insofern werden wir das mal sehen. Aber ja, ich wusste, dass sie das gewinnen. Das war ja klar, weil es um nichts mehr ging. Und insofern hat man dann den tatsächlich, also ich glaube, sowas gab es auch noch nie, ne? Dass man in so vielen Jahren immer wieder dran ist und Platz 3 und Platz 4 erreicht, aber eben nicht.
Also ich kann mich erinnern, dass das Greuther Fürth mal so eine Phase hatte. Die galten dann eine Zeit lang als die Unaufsteigbaren irgendwie. Irgendwie so Vierter, Fünfter, Sechster immer nah dran gewesen, zum Schluss eingebrochen und sowas. Ja. Aber ich glaube, über die Distanz haben selbst die das nicht hingekriegt. Die sind dann irgendwann doch aus Versehen mal aufgestiegen.
Ja, aber auch wie in jedem Jahr sage ich jetzt Folgendes, ne, das sage ich ja auch jedes Jahr. Also dieses Jahr, also die nächste Saison wird es dann richtig schlimm. Aber diesmal habe ich wirklich kein gutes Gefühl, weil Stefan Kunz ist jetzt da. Keine Ahnung, was der so bringt. Irgendwie einerseits null irgendwie Bezug zum HSV. Vielleicht ist das aber auch ein Vorteil, weil er so einen anderen Blick reinbringt da oder so. Keine Ahnung. Aber Baumgart bleibt. Mannschaft wird sich wahrscheinlich ziemlich verändern. Dann kommt Köln dazu. Hertha wird angreifen, Schalke wird angreifen, Nürnberg jetzt mit Miro Klose als Trainer. Du hast ja im Grunde nur Mannschaften da, also ich sag mal 12, 13 Mannschaften mit Ambition auch Richtung erste drei Plätze. Ne? Also ob es jetzt KSC ist, 96, Paderborn, Fürth, die kannst du ja alle nehmen. Und eine Überraschungsmannschaft wie Elversberg ist ja auch immer noch dabei, die so wie Heidenheim. Auch so mal so einen Lauf kriegen kann und dann auf einmal plötzlich oben ist und dann auch nicht mehr weggeht. Das kennen wir ja alles. Insofern, ja, also dann haben wir noch zwei ambitionierte Aufsteiger mit Ulm und mit Preußen Münster, glaube ich. Und die sind ja schon irgendwie durchmarschiert und manchmal gibt es ja solche Märchen, das wissen wir auch. Also, wie gesagt, also das ist natürlich, kannst du jetzt alles noch nichts sagen, aber das spricht alles so ein bisschen dafür, dass es sicherlich nicht einfacher wird und dass es wieder so ein Sammelsurium gibt und ich weiß nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich wird es wieder so sein, dass man erstmal gut startet und dann alle denken, ja, jetzt diese Saison wird's und dann kommen dann wieder die Rückschläge und die Dämpfer. Also insofern, also weiß ich auch nicht, keine Ahnung.
Aber wir wollen ja jetzt auch gar nicht mal so weit nach vorne gucken, sondern vielleicht auch einfach mal dann doch mal eher nach hinten gucken. Und ich habe ja dann doch wieder meine Fragen vorbereitet, Daniel.
Ach, echt?
Schlottern dir schon die Knie, oder?
Du hättest mal was sagen sollen, dann hätte ich das auch gemacht.
Ja, weiß doch. Ja. Die beste Arbeit der Schüler ist immer die sehr spontan zusammengeschriebene.
Von Wikipedia, das Rad zusammengekleistert.
Die ganzen Notes noch drin.
Ja.
Nein, man hat es ja letztendlich wieder nicht geschafft, aufzusteigen, beziehungsweise zumindest den Relegationsplatz zu sichern. Und wenn man das jetzt so konsterniert, dann könnte man ja schon sagen, es war ja jetzt vielleicht doch eine der eventuell einfacheren Saisons, wobei man das auch hätte letztes Jahr sagen können, wo man sagen hätte können, ja. Mensch, ja. Heidenheim-Darmstadt ist ja so vom Etat, vom Standing und sowas natürlich deutlich unter dem HSV anzusiedeln. Da hat man es auch schon nicht geschafft, wobei dieses Jahr dann natürlich mit Schalke und Hertha dann wieder zwei große Klopper reingekommen sind in die Liga, die sich aber auch schwer getan haben, muss man ja nochmal fairerweise zu sagen. Woran hat es jetzt letztendlich gelegen? Walter-Entlassung, Kaderzusammenstellung oder was ganz anderes?
Ich denke beides, weil die Entlassung, ich habe sie ja dann irgendwann auch für notwendig gehalten, aber die kam einfach, die hätte ich einfach nach dem Nürnberg-Spiel gemacht, auch wenn das ein Sieg war damals, das war aber ja auch so ein Ding, da lief es ja auch schon wieder so, dass der Nürnberg da, glaube ich, zwei oder dreimal allein auf dem Torwart zu lief, dieses Muster immer wieder, diese defensive Anfälligkeit, die man hatte, das war irgendwann schon so ein bisschen grotesk. Da hat man ja schon drüber geschmunzelt fast. Also man hat das ja hingenommen wie, ich sag mal, etwas sarkastisch schon fast. Ich hätte da einfach auch nach dem Sieg den Schlussstrich gezogen. Jetzt sagt Bolt, ja gut, da hätte man auch nur eine Woche mehr gehabt oder so, aber ne, ich sag mal, das wäre einfach auch so vom Kopf her, hätte man dann einfach die Rückrunde nochmal neu angehen können. In der Rückrunde sind dann ja auch diese Zusammenbrüche da passiert, in diesen Heimspielen 3-4 zweimal, glaube ich, mit 4 Gegentoren jeweils und immer so ein Hin und Her, immer Spektakel zwar, deswegen viele trauern ja auch immer noch dem Walter hinterher. Mhm. Der jetzt in Hull City, glaube ich, ist, oder irgendwie sowas. Ui. Keine Ahnung. FC Hull, irgendwie sowas, zweite Liga, England. Wusstest du das gar nicht?
Nee, wusste ich noch nicht.
Ja, der ist Trainer, der ist in England, ja. Genau, wie Hürzeler ja auch. Ne? Also St. Pauli ist ja auch witzig. Mhm. Aber gut, anderes Thema. Ja, und ich denke, das war ein Knackpunkt, dass man das irgendwie zu lange noch hat. Man hat daran noch festgehalten. Und ich glaube aber auch, dass der Kader nicht so gut war, wie man gedacht hat. Also man hat ja mal gesagt, das ist einfach ein Top. Ne? Also man geht dann immer nach den Marktwerten von Transfermarkt.de oder ich weiß nicht was. Aber naja, so gut, also weiß ich nicht. Keine Ahnung, es ist irgendwie auch diese zweite Garde, die dahinter ist. Ich sag mal, ein zweiter Stürmer wäre ja immer nicht verkehrt, der irgendeine ähnliche Quote hat. Da hatten wir Nemeth, der hat überhaupt nichts gerissen. Also Nemeth, so ein Beispiel. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, in der Abwehr, das große Manko, man hat Vuskovic immer noch nicht zurück. Das kann ja auch noch dauern. Oder ob das überhaupt noch mal ein Thema wird. Und man hat da genug Spieler, aber im Grunde ist keiner dabei, wo man sagt, ja, der ist es so ein bisschen, ne? Hat sie Kadunic, ja, hat gute Ansätze, die haben alle gute Ansätze, aber ja, dann hatten wir einen Schonlau, der lange Zeit verletzt war und hat da irgendwie auch nicht nachjustiert in der Winterpause so richtig. Ja, und das sind alles, das kommt alles irgendwie zusammen. Dann sind die Ergebnisse ausgeblieben, dann geht es im Kopf los, passiert das jetzt wieder, was die letzten Jahre passiert. Und das ist dann auch so gekommen. Und da, ich glaube, der Baumgart, der, man hat das ja auch gemerkt, schon nach dem zweiten oder dritten Spiel da gegen Osnabrück, da hat er auch einfach schon sehr komisch aus der Wäsche geguckt, was ist denn so nach dem Motto, was geht denn hier ab? Und das ist halt Hamburg, ne? Also das muss man auch erstmal begreifen. Ich glaube, also so seine Antrittsrede, da hätte ich gedacht, der weiß schon, was in Hamburg los ist, aber ja. Das ist schon eine Wucht, was da, also diese Erwartungen sind hoch, gerade auch der mediale Druck und damit muss man erstmal klarkommen. Und bei den Fans ist das ja ein bisschen anders. Ich habe ja bei den Fans immer den Eindruck, es sind ja sehr viele dabei, die sich so arrangieren, so in dieser Zone und das gar nicht so, ja, so schlimm, als so schlimm ansehen, dass man eben in der zweiten Liga ist, was mich ja immer zur Weißglut bringt oder wo ich teilweise wirklich kopfschüttelnd zu Hause sitze. Aber es ist, wie es ist. Ich glaube, da muss sich auch was ändern. Muss einfach dieser Leistungs... Deswegen hätte ich nie was gegen Magath gehabt, wenn er gekommen wäre. Ich hätte ihm auch eine Chance gegeben, wie allen anderen. Also dieses kategorische Nein dazu, das habe ich nie verstanden. Und klar, am Ende ist das ein Entscheidungsprozess des Aufsichtsrates da, irgendwie, wen man dann wählt, da hat man sich für Kunst entschieden, aber ich glaube, ich hätte jetzt auch kein Problem gehabt, wenn Magath das übernommen hätte und da irgendwie jemand installiert hätte und etwas mehr von diesem Trara, Trari, Trara, wir haben uns alle lieb so ein bisschen, ist ja so, ne, ist ja alles toll eigentlich, aber es fehlt eigentlich nur der sportliche Erfolg. Aber für mich ist so, der sportliche Erfolg wäre ja eigentlich mal, den voranzustellen, dass der erreicht wird. Dann braucht man nämlich jedes Jahr nicht darüber zu sinnieren, was da alles schiefläuft. Wenn der mal da wäre, zumindest, der muss in einem Sportverein ja auch da sein, so ein bisschen, dass man auch was erreichen will. Und das wünsche ich mir einfach wieder zurück, sodass es mehr Fokussiertheit da gibt. Selbst Walter hat das nicht vorgelebt. Ich kann mich erinnern, dieses DFB-Pokal aus, da dieses Tragische. Das war ja, man hätte so weit kommen können. Das sind alles Dinge, denen ich nachtrauere, würde ich mal so sagen. Da muss jetzt was passieren. Ich weiß es nicht, ob Stefan Kunz der Mann dafür ist. Man wird es sehen. Sympathisch ist er durchaus. Ich mochte den immer so von seiner Art her, so sympathischer Typ. Aber ja, muss ich jetzt beweisen.
Was hättest du denn jetzt in der ganzen Saison, vom ersten Spieltag an, Sommervorbereitung an, wenn du jetzt in irgendeiner tragenden Rolle gewesen wärst? Du hast Entscheidungsgewalt. Du bist Bold, du bist Walter, du bist Kühne, wer auch immer, kannst du dir jetzt eine Rolle aussuchen. Was hättest du anders gemacht, damit die Saison anders, in Klammern, besser hätte verlaufen können? Weil eigentlich ist sie ja gut verlaufen, man hat ja gut Punkte geholt. Nur, wie du ja selber gesagt hast, in dieser Walter-Zeit, wo dieser Angriffsfußball dann wichtig war, weil, also man sagt ja nicht umsonst, Stürmer gewinnen, oder beziehungsweise die Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften. Was hättest du vom 1.7. letzten Jahres an ganz anders gemacht beim HSV?
Vermutlich gar nicht mal so viel, weil es ging ja super los, ne? Es war ja alles toll. Erstes Spiel 5-3 gegen Schalke. Ich kann es dich vielleicht erinnern, gegen Schalke. Mhm. Absolutes, ich glaube, das beste Spiel seit Jahren. So, das war ein richtiges Highlight. Mhm. Es ging super los. Ich glaube, auch anstelle von Bold, war alles top, ne? Nur dann, ich glaube, ich könnte mich eher in so die Trainerperspektive da einfinden. Mhm. Das war ja nach der ersten Länderspielpause, weiß ich noch ganz genau. Vorher war alles super. Man hat also fast jedes Spiel, glaube ich, gewonnen. Und dann kam die erste Länderspielpause und danach ging gleich los mit Osnabrück oder Elversberg, ich weiß nicht, oder beide Spiele. Und dann kam ja auch gleich wie Wiesbaden, nur ein Punkt. Also man hat einen Punkt aus diesen drei Spielen geholt. Und ich glaube, an dieser Stelle bereits, nach den Erfahrungen der letzten Jahre, hätte man reagieren müssen. Da hätte man irgendwas machen müssen, definitiv. Und sei es ein Kurztrainingslager oder ich weiß nicht was, da hätte man auf jeden Fall irgendein Zeichen setzen müssen. Weil, da ging es halt auch so weiter. Ja, es kann ja mal passieren, wir werden noch Spiele verlieren und so weiter. Mhm. Dieses Blablabla, was halt immer kommt. Aber das waren ja so untrügliche Anzeichen dafür, dass es eigentlich im Grunde so ist wie in den letzten Jahren auch, dass man eben gegen diese tiefstehenden Gegner die Punkte lässt. Dass man genau weiß, im Grunde, das ist immer noch nicht besser geworden. Das ist immer noch da. Und ich sag mal, spätestens ein Spiel vielleicht okay, ne, es läuft halt einfach mal alles scheiße, aber dass das zweite Spiel dann auch so scheiße läuft, spätestens da, und das war wirklich Grütze, das war totale Grütze an der Bremer Brücke, das weiß ich noch. Und dann in Wiesbaden war das so mit ganz viel Krampf hat man an diesem Punkt und hätte dann fast noch gewonnen und dann vergeigt man den Elfmeter da. Ich glaube, Benesch in der 90. Minute oder ich weiß nicht, was da war. Da hast du aber schon gemerkt, es ist jetzt schon wieder so, eigentlich so wie beim HSV immer, dass man jetzt schon wieder so im Zugzwang ist und diese Lockerheit, die man vorher hatte, in den ersten Partien, dass das weg ist. Und da hätte irgendwas passieren müssen. Also, dass man den Trainer da schon rausschmeißt nach zwei Niederlagen, ist wahrscheinlich utopisch. Aber irgendwas von oben oder eine Ansage von oben hätte da schon kommen müssen. Und das ist auch so, da ging es ja auch wirklich nicht gut weiter. Es war so ein bisschen Wursteln, da hat man sich ein bisschen stabilisiert zum Ende hin. War es auch wieder ein totales Gekrampfe, dieses Nürnberg-Spiel da, was ich eben schon erwähnte, was Walter dann noch gezogen hat. Aber man hätte da schon definitiv irgendwas machen müssen und ob, ne? Also die Frage ist immer, was macht man genau? Weil wenn man dann irgendwie von der Spitze aus an Bolz Stelle dann irgendwie ein Thema aufmacht, dann ist natürlich die Medienlandschaft in Hamburg sofort da und dann kannst du auch nicht mehr ruhig arbeiten, aber irgendwas, sag ich mal, da war schon klar, irgendwie läuft es wieder so wie die Jahre zuvor. Und das ist so der Punkt, so nach dieser ersten Länderspielpause, würde ich sagen. Da ist was schiefgelaufen. Da ist was irgendwie kaputt gegangen.
Ich glaube einfach, dass wirklich so dieser Spielstil von Walter auf Dauer hin gesehen so ein bisschen der Knackpunkt war, weil wie du ja selber gesagt hast, an der Bremer Brücke hat man sich schwer getan. An das Rückspiel kann ich mich auch noch erinnern, wo Mikel Cuisance da in der 89. Minute den Elfmeter da oben rechts im Winkel rein. In Unterzahl oben reingewichst hat, wie so ein Bekloppter.
Die haben wie viele Punkte haben die insgesamt und wie viele Siege? 4 oder so und 2 davon gegen den HSV.
Ja, ja.
Das sagt ja alles.
Man hat sich wirklich so gegen die vermeintlich einfachen Dinger, wo die Punkte auf der Straße liegen, sage ich jetzt mal vorsichtig, hat man sich schwer getan, weil man ja nun mal doch primär immer versucht hat, so diesen angebenden Fußball, diesen tonangebenden Fußball zu spielen. Und man konnte halt nicht, so wie es sich dann für einen Meister oder einen Aufsteiger letztendlich dann gehört, so halt variieren, dass man sagen konnte, so, okay, gut, wir machen jetzt mal ein bisschen halblang. Wir lassen jetzt mal Osnabrück einfach das Spiel machen, weil die haben ja damit anscheinend Probleme, sonst würden sie ja nicht da so unten drin stehen, vorsichtig gesagt. Ja. Dass da einfach so wirklich ein bisschen der Fehler war. Und ich glaube tatsächlich, auch wenn man so Walter jetzt schon vermissen mag und der viel dafür getan hat, dass das Fanherz dann höher geschlagen hat.
Ja, das ist das Problem. Dieses emotionale Zugekleistere, sage ich immer dazu.
Ja, man hätte da deutlich eher reagieren müssen, denke ich.
Ja, auch nach dem Pokalspiel wäre eine Möglichkeit gewesen, dass man in Berlin, da kam man auch zurück, ist in Führung gegangen und lief eigentlich alles super und das gibt man dann auch aus der Hand. Total unnötig. Merkt nicht, dass Mikkel Bronsies, der danach, glaube ich, kein Spiel mehr gemacht hat, völlig überfordert ist mit Resel auf der Seite.
Ja.
Das ist dann so runtergespielt worden, das hat man verloren. Danach, ein Spieltag später, da hat man ihn nochmal drauf angesprochen, den Walter. Ja, das ist halt, das ist auch so ein bisschen, das war ein Pokal, das hat man mal ein bisschen was ausprobiert. Ja, also, da wäre ich schon, ich glaube, ich wäre als Boss, ich wäre ausgerastet, wenn ich sowas höre. Oder ich glaube, habe auch irgendwie mal gehört, da gab es im Aufsichtsrat schon einiges an Rumoren, weil die es auch scheiße fanden, weil es sind halt, man geht in eine Saison mit sportlichen Wettbewerben, da gibt es nun mal den Pokal, da gibt es die Liga und man will ja in beiden eigentlich normalerweise, geht man ja davon aus, so weit kommen wie möglich und oder das Beste rausholen. Und allein schon diese Haltung so, da sehe ich halt, es ist immer noch nicht so richtig da. Ne? Oder man spricht sich das so ein bisschen, oder man redet sich das schön so, ja, okay, naja, dann Haken hinter ist Pokal weg oder so. Aber in den Köpfen der Spieler bleibt sowas ja schon, weil man
ja, viele
Spieler, also wenn ich Spieler bin, male ich mir doch auch aus, wie geil wäre das jetzt hier in Berlin, dann sind wir schon noch einen Schritt weiter und dann kommt Kaiserslautern in den Volkspark. Ist ja so gekommen, ne? Also hätte man die geschlagen, so. Also man wäre ja weit gekommen und man hat ja so Träumereien, die soll man ja auch haben, finde ich, als Spieler. Und wenn die dann so gleich so platzen und so, ja, so dramatisch auch immer wieder und in der Liga das ähnlich passiert, ja, das setzt sich irgendwie fest. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes mentales Ding. Und deswegen muss da auf dieser Ebene muss da was passieren. Ich glaube immer nach wie vor, dass das vom Spielermaterial, dass ja alles gar nicht so schlecht ist und dass es normalerweise reichen müsste, sieht man ja auch temporär, sieht man es ja in jeder Saison immer, dass sie es schaffen, sich da oben festzukleistern. Und dann gibt es halt immer wieder diesen Einbruch, der immer auch mit einem mentalen Zusammenbruch zusammenhängt. Das merkt man halt so. Und ich weiß nicht, das ist unheimlich schwierig, das auszumachen, aber wie man das rauskriegt, keine Ahnung. Weil man hat jetzt auch diesen Stempel natürlich seit Jahren weg. Jetzt ist, wenn die nächste Saison losgeht, dann kommt es natürlich auch wieder so, die Presse kommt auf. Deswegen musst du neue Spieler, die da kommen, musst du gleich briefen, so nach dem Motto, was da abgeht. Also stell dich mal darauf ein, wenn du hier ein, zwei Spiele verlierst, dass dann gleich wieder alles in Frage stellen. Aber es ist halt so. Die müssen mental stark sein. Und die müssen vielleicht gar nicht spielerisch die Besten sein, aber die müssen vom Kopf her top sein, sage ich mal so. Und das so kämpferisch sein, sage ich mal ein bisschen mehr. Ich glaube, auf diese Ebene muss das gehen.
Ja, so. Dann haben wir jetzt gut zurückgeguckt und ich glaube, wir haben auch jetzt dann die Saison so vom HSV auch ganz gut zusammengefasst, denke ich. Schauen wir jetzt dann doch noch mal auch ein bisschen nach vorne. Die große Folge kommt natürlich noch, aber
ja, klar.
Natürlich mit Beginn der 5. Staffel. Aber man hatte ja sonst immer die Möglichkeit auf 2 Titel in der Saison, beziehungsweise 3 Titel, wenn man den Pokal dann auch mit einberechnet, aber das tut man beim HSV ja nicht, solange Walter da ist. Meister in der zweiten Liga wird man ja nicht. Pokal ist als Zweitligist immer schwierig, aber die Stadtmeisterschaft, wie wird man das denn jetzt dann gewinnen nächste Saison, wenn der kleine St. Pauli in der ersten Liga rumgurkt?
Das ist ja das einzig Gute, die hat man ja. Und die bleibt ja. Also im Grunde genommen. Das letzte Spiel hat man jetzt gewonnen. Das ist auch wieder so, das ist auch noch auch wieder so skurril. Da gewinnen sie dieses Spiel, ne? Reißen es komplett rum und danach Paderborn.
Einbruch.
Was ein Debakel. Also was für ein schlechtes Spiel. Und danach, das ist ja auch das, was ich, das danach feiern die Fans die Mannschaft. Also die wird, dann sagen viele, ja, die Mannschaft haben wir nicht gefeiert. Wir haben den Verein gefeiert. Ja, dann feiern sie den Verein. Aber ist das in der Situation das richtige Zeichen? Ich sage, nö. Also im Grunde, da hätten sie nach dem Spiel einfach pfeifen müssen. Da hätten sie sagen müssen, das geht so nicht. Leute, also, sorry, letzte Woche gewinnen wir hier gegen St. Pauli, alles toll. Und jetzt, wo ihr noch den letzten, und das hätte ja sogar noch im letzten Spieltag, hätte es ja noch um was gehen können, weil ich glaube, Düsseldorf hatte dann unentschieden gespielt oder so. Also es wäre definitiv nochmal so, weil ja alle Partien dann noch zeitgleich laufen. Dieses was Szenario, was wir da damals schon besprochen hatten, das wäre dann nochmal im Kopf losgegangen. Das hätte man ja erreichen können. Also dass man dann einfach auch da wieder, das ist so einfach so ein Muster des HSV, man schafft das da richtig was Geiles und im nächsten Spiel oder im nächsten Spiel, buff, der Downschlag, sag ich mal. Und was war jetzt deine Frage?
Ja, wie man die Stadtmeisterschaft dieses Jahr verteidigt. Weil
so, braucht man ja nicht.
Teutonia Ortensen kommt ja in die zweite Runde und dann gibt es das dicke Los.
Ja gut, Meppen kommt jetzt erstmal, das finde ich ganz charmant. Da überlege ich schon, ob ich da irgendwie eine Karte kriege, da würde ich tatsächlich hinfahren. Nee, die Stadtmeisterschaft, die hat man ja im Sack im Grunde. Jetzt muss St. Pauli mal beweisen, dass sie erste Liga können. Das meistens ist es ja bei Pauli so gewesen, dass sie aufsteigen und direkt wieder runter.
Ja.
Und da haben sie dann auch den HSV letztes Mal 2010 oder wann war das, 11, im Volkspark geschlagen. Das war beim letzten Mal, als sie da hochgingen und aber sind auch dann da, hatten sie, glaube ich, keinen einzigen Sieg mehr oder sowas. Das, mein Gott, es ist halt so, aber bei St. Pauli bin ich sowieso gespannt. Jetzt Trainer weg, der Hartl weg.
Ja. Also ist jetzt fest, dass der Hürzler wirklich weg ist oder ist das
also so? Jetzt noch nicht hundertprozentig durch, aber so wie ich es lese, überall ist das so, also so gut wie sicher. Ja. Da müssen wir wahrscheinlich gucken, was Plätti Goal dazu sagt.
kurz, Palinja off.
Was?
Ja, das war mein Highlight der Saison tatsächlich. Was außerhalb von Werder war. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Es war am berühmt-berüchtigten Deadline Day von der Sommertransferphase. Es wurde ja gefühlt um nichts anderes mehr geredet, als Palinja wechselt zu Bayern München und Plätti Goal hatte die sichere Quelle, dass es voll durch ist und da passiert gar nichts mehr. Und ich glaube, 3 Minuten vor Transferende sitzt er in der Show, bölkt da rein, kurz rein, Palinja off, komplett konsterniert sitzt er da, kriegt nichts mehr hin, ist geschockt seines Lebens. Es ist ein Clip, den muss, weil vielleicht findet man den spontan und schnell mal eben auf YouTube.
Der kommt in die Shownotes.
Das ist genial, wirklich. Also suche ich gleich nochmal raus.
Ja.
Das war so das Highlight außerhalb von Werder und dem HSV für mich. Was war denn dein Fußball-Highlight außerhalb von HSV und Werder für dich diese Saison?
Oh. Fußball-Highlight war wahrscheinlich, ich weiß nicht, also ich hänge da emotional nicht so dran, muss ich sagen, aber was Leverkusen abgerissen hat, so in Summe natürlich, war schon beeindruckend, muss ich sagen. Also das war natürlich ein Highlight. Eigentlich dieser einzige Wermutstropfen, dass sie die Euroleague nicht gewonnen haben. Mhm. Aber dass man, ich kann mich nicht erinnern, dass es das jemals gab. So, ne? Das gab es ja auch nicht, ne? Dass man 0 Niederlagen hat, oder?
Nee, also im deutschen Fußball in der ersten und zweiten Liga glaube ich nicht. Das bekannteste, was mir einfällt, ist tatsächlich die Invincible-Saison von Arsenal London. Irgendwie 2003 oder 2004 muss das gewesen sein. Aber in Deutschland selber so jetzt glaube ich nicht, nein.
Ja, das war schon beeindruckend, aber wie gesagt, also der Verein geht mir eigentlich total vorbei. Aber das war natürlich auch, wie die teilweise da in der Nachspielzeit immer noch einen reingewämst haben, obwohl das Thema eigentlich schon durch war. Und dass man dann immer noch, auch wenn sie, auch als die Meisterschaft schon durch war, trotzdem noch zumindest da immer noch einen Unentschieden geholt haben. Das finde ich auch sehr beeindruckend, weil normalerweise kannst du ja auch sagen, okay, wir sind durch, wir wollen nach Malle und feiern und so, aber sie haben dann immer noch mal weiter Gas gegeben. Das, also dieser Sportsgeist, der da gezeigt wurde, war schon beeindruckend. Ne? Das ist definitiv ein Highlight. Ansonsten, ja, schade, dass das mit Dortmund nicht geklappt hat. Die habe ich sogar die erste Halbzeit noch gesehen, weil da hatte ich auch einen Auftritt. Die habe ich noch im Fernsehen, da hing ein Fernseher, da habe ich es noch mitverfolgt und habe gedacht, ja, das sieht gut aus. Und das ist aber auch typisch für Real hier, dass die dann eine Chance, ne, und dann ist das Thema, dann machen sie es durch, ja. Machen sie Klappe zu und so weiter. Ja, das sind so die Sachen, die mich beeindruckt haben, ja.
Ja, ist schon, also Leverkusen ist da auch mit weit vorn. Ist natürlich schon hammerhart. Du verlierst ein einziges Spiel und dann ist es ein ausgerechnetes Euroleague-Finale, ne?
Ja.
Aber irgendwie war das ja dann doch, also ich glaube, ein Triple wäre zu viel gewesen.
Das stimmt.
Also das wäre so für das Ganze, ich meine, es wäre ja verdient gewesen, keine Frage, aber so ein Triple, das ist ja genauso wie das Double. In Deutschland gibt es ja jetzt nicht endlos viele Double-Sieger. Das ist, glaube ich, die kannst du fast an der Hand abzählen. Mit Bayern, Köln, Gladbach, HSV, haben die schon Double gepackt? Nee, ne?
Doch, klar. Doch? Also die haben, ja, was heißt Double? Also die haben Meisterschaft und Europapokal gewonnen.
Ja, gut, würde ich als Double zählen, weil Schalke wird auch immer als 83. Double-Sieger, also Schalke wird auch als Double-Sieger immer genannt und die haben ja irgendwie, wann war das? 97, 98 so UEFA Cup und Pokal gewonnen. Ich weiß halt nicht mehr ganz genau. Irgendwie so war das auf jeden Fall. Also, ja, Leverkusen kann sich da jetzt einreihen. Triple ist mit Bayern ja so die deutsche einzige Mannschaft, die das geschafft hat. Und sonst ist das ja auch relativ selten. Von daher denke ich, dass das dann schon okay ist. Aber auch in der Euroleague haben sie ja nun mal echt geile Spiele teilweise geleistet, beziehungsweise diesen Charakter halt gezeigt, ne, mit in den 90. Plus dann halt noch zuschlagen. Da kann ich mich noch an das Spiel gegen Karabakh Akdam, glaube ich, dann erinnern, wo man dann wirklich vorm Fernseher saß und dann sich damit abgefunden hat, okay, Leverkusen, Bundesliga ungeschlagen und sowas und jetzt fliegen sie ausgerechnet gegen Karabakh Akdam raus, gegen den aserbaidschanischen fußballspielenden Verein. Naja, aber gut. Ja, gut, dann wollen wir mal zum SV Werder kommen, bevor wir noch über die EM schnacken, weil das steht ja auch noch an.
Ja, also Werder ist ja auch ein absolutes Highlight gewesen.
Hast du denn deine Fragen vorbereitet für Werder?
Das muss ich spontan machen.
Ja, dann sei mal spontan.
Ja, bist du mit der Platzierung und der mit der Leistung und Platzierung auf Platz 9 in Summe zufrieden oder trauerst du der Conference League hinterher?
Ich sag, es ist so eine zweigeteilte Meinung. Hättest du mir vor der Saison gesagt, dass das so, wie es passiert, hätte ich gesagt, nehme ich. Dazu sei gesagt, es ist schon unverschämt, dass Werder am letzten Spieltag noch die Chance hatte, da hoch zu rutschen und dann mit Platz 8 einen europäischen Pokalwettbewerb zu erreichen. Ja. Ist auch noch eine Frechheit. Mit der Punkteausbeute ist auch noch so eine Sache. Ich glaube, man ist jetzt bei 42 Punkten einmarschiert oder 41. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau auf dem Kopf.
42.
Das ist sonst immer so die 40-Punkte-Marke war immer dafür angedacht zu sagen, so, Klassenerhalt. Und mittlerweile reichen 40 Punkte und ein paar mehr anscheinend für einen europäischen Wettbewerb. Ich meine, vielleicht wird sich das ja auch noch ändern, wieder in der nächsten Saison, dass man da weitaus über 55 Punkte oder so für haben muss. Plus, dass natürlich selbstverständlich Platz 8 nächste Saison, glaube ich, nicht unbedingt auch noch reichen wird. Wieder für die Conference League. Also da muss man einfach sagen, dadurch, dass man ja halt solche Einbrüche hatte, jeweils in der Saison, den Start hat man ja ziemlich verkackt und dann gab es ja nach diesem Hoch im Winter, im Frühling oder im sehr frühen Frühling, sage ich jetzt mal, dann dieses Tief mit 7 Spielen hintereinander 2-1 oder ein bisschen höher verlieren. Und zum Schluss hat man es dann wieder mit 5 ungeschlagenen Spielen hintereinander dann rausgerissen. Von daher ist das dann in Ordnung. Jetzt, wenn du den Ole fragst, der im Stadion war und der in den letzten Minuten verzweifelt nur noch gestanden hat und gehofft hat, dass Köln noch ein Tor schießt und Werder noch zwei schießt, damit man dann endlich da hochrutscht, weil es ist ja an einem Tor nur, ist es letztendlich gescheitert. Und den direkten Vergleich hätte man gegen Heidenheim leider auch noch verloren, der dann drangekommen wäre bei Tor- und Punktegleichheit. Dann sage ich, ich bin unzufrieden.
Allerdings, kein nackter Oberkörper übrigens.
Kein nackter Oberkörper, genau. Aber es war knapp, sagen wir es mal so. Nein, also ich war schon ein bisschen enttäuscht, aber letztendlich bin ich mit der Leistung zufrieden. Ich habe mich auch tierisch dann noch darüber im Nachhinein, weiß nicht, ob du dich jetzt daran erinnerst, wenn ich es erwähne, über das Gladbach-Spiel geärgert, wo beide Tore, die Gladbach erzielt, im Prinzip irregulär sind. Wo man sich dann fragt, was hat der VAR da bitte beim 1-0 gemacht, wo hackt dann wirklich, auch wenn es ein Zentimeter mit dem Fuß ist, es ist ein Zentimeter, er ist damit de facto im Abseits und der VAR ist ja für solche Situationen da. Das sind so Sachen, da ärgere ich mich, ne? Weil dann hättest du jetzt dann wirklich Platz 8 gehabt und dann könntest du jetzt wirklich, oder ich sag mal so, mein Geburtstag, der 22.8. wäre, glaube ich, dann sogar Heimspieltag für Werder gewesen, in den Playoffs, die dann stattfinden vor der Gruppenphase. Das wäre natürlich auch ideal gewesen, ne? Ob ich das dann jetzt im Fernsehen geguckt hätte oder dann halt vor Ort im Stadion, wäre dann nochmal eine andere Sache gewesen. Aber ja, letztendlich ist okay, einstelliger Tabellenplatz, das bringt auch nochmal vielleicht 2-3 Euro mehr in die Kasse und man muss weniger Pfandflaschen sammeln. Und von daher ist vollkommen in Ordnung. Ja, also
ja.
Es hätte schlechter laufen können dafür, dass man halt, wie gesagt, den Start so verkackt hat, dass man eine lange Zeit dann in der Saison hatte, wo man dann auch wirklich ärgerlich teilweise Spieler außer Hand gegeben hat, wo man auch vielleicht noch glücklich ja was reißen konnte, wie gegen Darmstadt, wo man dann wirklich noch in der letzten Sekunde dem VAR Dank sagen kann. Und ja, letztendlich hast du Europa mit den Spielen gegen Heidenheim und Darmstadt verkackt. Das
ja, sage ich jetzt einfach
das mal. Das Muster so. Kennen wir ja, ne? Das
ja,
ist,
genau.
Also das ist ja.
Ja, und wer war denn dein Spieler to was haben wir, Spieler to watch? Keine Ahnung, sozusagen der Aufsteiger der Saison und wer war die größte Enttäuschung?
Ja, größte Enttäuschung ist ja einfach. Der führt ja gar
keinen Weg.
Führt gar keinen Weg dran vorbei, das ist ganz klar Navi Keita.
Also, stimmt, ja, ganz vergessen.
Also die Verkündung des Transfers ist, glaube ich, fast genau ein Jahr her. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen drüber. Da war natürlich die Euphorie groß. Ich habe mich da auch ein bisschen von fangen lassen, keine Frage. Das hat, glaube ich, jeder Werder-Fan. Aber dass das dann so schlecht ist, dass das so behäbig ist, dass das, also jegliche Statistiken, auch wenn er jetzt nicht viel gespielt hat, ich kann ja noch mal gucken, wie viele Minuten er jetzt letztendlich wirklich für Werder auf dem Platz stand, 107 Minuten in 5 Einsätzen stand er auf dem Platz. In diesen 107 Minuten hat er es geschafft, der langsamste Bundesligaspieler zu sein der Saison. Ich glaube mit 27 km/h oder sowas, Endsprintgeschwindigkeit oder so, aber ja. Also, ja, das ist schon hammerhart, das ist schade, auch für Nabi selber, glaube ich, der wird sich auch ärgern, der wird sich auch für etwas anderes erhofft haben und sehr wahrscheinlich, so denke ich jetzt mal, ist das Tuch auch durch, ich glaube, da wird es jetzt keine zweite Chance für ihn geben. Ob man jetzt einen Abnehmer für ihn findet, weiß ich nicht. Ob man die Millionen ihn in den Hals schiebt und den Vertrag auflöst, weiß ich auch nicht. Die einzige Hoffnung, die Werder, glaube ich, haben kann, ist
HSV. Dass,
ja, dass irgend so ein Investor-Club vollkommen bescheuert ist und Navi Keita kauft. Nein, dass die Saudis vielleicht irgendwie voll Bock auf den haben, dass der da vielleicht nochmal eben auf keine Ahnung, 5-Liga-Niveau ein bisschen kicken kann und fertig ist. Player to watch, weiß ich jetzt nicht, wen ich da genannt hatte in der Saisonvoranalyse, aber was ich wenig ganz interessant fand und das bestätigt dann auch die Marktwertentwicklung, War tatsächlich Justin Ginmar. Der hat schon eine gut starke Saison gespielt, starke erste Bundesliga-Saison. Ansonsten möchte ich da auch natürlich noch Zetterer erwähnen, der Pavlenka verdrängt hat. Ja, Friedel hat eine gute Saison gespielt. Also gibt es mehrere, aber wenn du mich jetzt fragst und ich muss mich festlegen, dann würde ich einen Ginmar.
Ja, ich muss immer wieder an Suhonen denken, wenn ich das ist der All-Time-Favorite hier.
Ja, aber gut, nächste Saison
wird es wieder. Da geht noch was. Der kommt noch. Ich sag dir das zu. Ja, und dann die nächste Frage. Trauerst du Pavlenka hinterher? Und Kolke nächste Saison Nummer 1, oder?
Nee, Kolke ist klar. Dritter Torhüter finde ich jetzt nicht verkehrt.
Ist eigentlich auch, ich finde ihn auch gut, muss ich sagen. Also ich finde seine Ausstrahlung, der hat sowas, weißt du, so ich sag mal, so ein bisschen Bad Guy-mäßiges. So.
Ja, genau. Ja,
das ist ganz gut als Torwart,
glaube ich. Ist doch nicht verkehrt. Man hat das mit Drobo, mit Drobny damals ja auch so gemacht. Einen erfahrenen, alten, alternden, der zufrieden ist, wenn er auf der Bank sitzt und noch ein bisschen abgreift. Ich glaube, der wird schon einen besseren Vertrag haben als bei Hansa. Ist okay. Pavlenka ist schade, aber es war an der Zeit. Ne? Pavlenka ist einfach ein Torhüter, der auf der Linie bockstark ist. Da hat er auch sein Spiel gegen Freiburg am zweiten Spieltag gehabt, was man 1-0 verloren hat leider. Wo er mit 1, glaube ich, aus dem Spiel gegangen ist, laut Kickernote. Ich finde es schade, dass er nicht noch irgendwie so ein Abschiedsspiel bekommen hat in der Bundesliga. Also gegen Bochum. Ich habe mich da auch vehement stark für gemacht, dass Zetterer spielt, aber halt mit dem Gedanken, es geht noch um was. Hätte jetzt Werder überhaupt gar keine Chance mehr gehabt, auf Platz 8 hochzurutschen, dann wäre mir das vollkommen Wumpe gewesen. Dann hätte ich gesagt, so komm, gönnt den Jungen das, dann soll er da bei Werder nochmal im Weserstadion spielen. Man hat es ihm wohl auch angeboten, dass er in den letzten, ich glaube, 15 Minuten auf den Platz gehen sollte. Das hat er dann abgelehnt, hat gesagt, das braucht er nicht. Ja, der ist schon, also ich will jetzt nicht sagen, eine Vereinsikone, das würde den ja dann auf ein Level von Pan-Olli und Budenski und sowas dann hochhiefen. So weit ist es jetzt noch nicht, aber das ist ein verdienter Spieler gewesen bei Werder, der einfach ja, durch Pech und seine Art von Spielweise einfach dann, ja, dann Nummer 2 wurde, ne? Und noch blöder für ihn, finde ich, dass er so auch dann halt leider jetzt die EM nicht als erster Torhüter für Tschechien wo spielen wird. Das war ja sein Traum. Das hat er 2021 schon nicht geschafft, weil er da irgendwie Rückenprobleme hatte. Und ja, umso ärgerlicher für ihn, dass menschlich und so vermisse ich ihn absolut, aber ist schon in Ordnung, dass die Wege sich jetzt trennen.
Ja, und an welchen Stellschrauben muss der SV Werder Bremen jetzt arbeiten? Wo muss er sich verstärken, auf welchen Positionen? Und was ist dann das Ziel nächste Saison? Es muss dann ja höher sein als Platz 9, oder?
Ich glaube, Platz 9 zu bestätigen wäre schon Erfolg. Damit wäre ich zufrieden, einfach diesen Tabellenplatz zu festigen, vielleicht auf Platz 8 hochzurutschen, okay, wenn es Platz 10 ist, ist es auch in Ordnung. Noch früher im Idealfall wirklich die Sicherheit zu haben, man steigt nicht ab.
Ja, aber erst Runden aus, in Cottbus ist safe, oder?
Ja, habe ich mich nicht mehr abgefunden, als es losgezogen worden ist, ja, doch. Gebe ich dir recht.
Ich auch.
Das Ziel sollte einfach sein, jetzt die Entwicklung fortzuführen. Es wird wohl ein Umbruch im Kader passieren. Duxch hat jetzt, glaube ich, noch bis übermorgen bis zum 15., glaube ich, hat er noch seine Ausstiegsklausel. Ob er jetzt davon Gebrauch macht oder nicht, ist noch der Unterschied, der dann passieren wird. Vejkovic gilt als Verkaufskandidat. Wenn er jetzt mit Serbien eine geile EM spielt, warum nicht? Ist jetzt auch lange noch im Verein, sage ich jetzt mal, dass man sagen kann, okay, ne, wenn da eine bestimmte Ablöse fließt, warum nicht?
Übrigens, der wurde schon beim HSV gehandelt, irgendwie habe ich was gelesen.
Ja, also der hat einen Marktwert von 4,5 Millionen, der ist bei der EM dabei, den werdet ihr nicht unter dem Marktwert kriegen, glaube ich. Und das
muss Klausi Kühne kommen.
Wenn Kühne natürlich den Geldbeutel aufmacht, dann könnt ihr den für 10 Millionen gerne haben.
Oh Gott, ja? Dann bin ich weg, ey.
Im Austausch kriegt ihr dann auch noch die Papierkugel, die bei uns im Museum ist.
Ja.
Nee, Verstärkung, man hat jetzt den Alvaro fest verpflichtet, finde ich gut, von Lyon, den Großen. Ja, Bittencourt hat wohl irgendwie Interesse geweckt, auch in Kovnatski, wo ich mich frage, welcher Idiot will den haben? Reusbar HSV. Die scheinen ja wirklich an dem irgendwie so ein bisschen rumgebaggert zu haben, zumindest. Ja, mir fehlt dann noch so ein richtiger Füllkrug-Ersatz, den man in der letzten Saison dann nicht aufgrund der Zeit verpflichten konnte. Das vielleicht noch und ja, vielleicht noch für die Breite in der Innenverteidigung was und im zentralen Mittelfeld, aber viel muss, glaube ich, auch nicht mehr gemacht werden. Es ist ja jetzt anscheinend schon fast sicher, dass Keke Top von Schalke 04 zurück zu Werder wechselt. Irgendwie 1,5 bis 2 Millionen stehen da wohl im Raum als Ablösesumme. Ja, ein Jimmer halten, das fände ich ganz wichtig. So Leute wie Senelin auch halten. Friedel Stark, bei Stark hoffen, dass der mal ein bisschen weniger Verletzungen hat in der nächsten Saison. Mit Weiser hat man ja verlängern können. Also im Moment läuft es ganz gut, wenn man den Kader vor Saisonstart beziehungsweise vor Trainingslager schon zu, ich sag mal, 80% zusammen hat und man so vielleicht dann ein bisschen besser in die Saison starten kann. Dann kann man ganz eventuell davon träumen, dass Conference League möglich ist. Und dann wird mein Traum von Flora Tallinn wahrscheinlich dann auch noch wieder wahr. Aber ja, warten wir es mal ab. Und dafür ist auch sehr früh für eine Prognose für nächste Saison. Aber ja, ich werde, wie gesagt, ich wäre zufrieden, wenn man den Tabellenplatz bestätigt, wenn man wieder ein, zwei Punkte mehr holt als letzte Saison. Einfach, dass da so eine stetige Entwicklung herrscht. Und wenn man das dann so ein, zwei Jahre noch fortführt, dann kann man so langsam angreifen in Richtung Europa League, meines Erachtens. Aber lieber behutsam jetzt aufbauen. Und ich glaube, die Conference League wäre vielleicht auch wirklich schon ein bisschen zu früh gewesen. Somit hat jetzt Heidenheim das Problem. Und ich glaube, die werden nächste Saison ganz schön daran zu knaspen haben, dass sie da in der Hinrunde eine Doppelbelastung, Dreifachbelastung haben.
Das denke ich auch. Und ich denke, alles andere auch, ob Leverkusen das nochmal bestätigen kann, das machen wir dann in der nächsten Bundesliga-Folge und kommen jetzt nochmal zur EM, oder?
Würde ich sagen, ja.
Ja, klar. Ich habe ja was ganz Geiles gesehen, das habe ich auch retweetet, vom Scotland National Team.
Ja, das war herrlich.
Das ist ja wohl mega, wie die in Garmisch-Partenkirchen da empfangen wurden. Und ich weiß nicht, welcher Spieler das war, der dann mit Schuhplattlern da war.
McGinn war das, glaube ich.
Das ist einfach, ich finde die einfach geil, super sympathisch und eigentlich finde ich es schade, dass Deutschland gegen die spielt, weil man ist halt für Deutschland, aber die Schotten sind schon so mein zweiter Favorite, würde ich sagen. Und bin gespannt, wie das dann Freitag aussieht. Hast du denn schon ein Deutschland-Trikot?
Ja, ich habe noch mein Deutschland-Trikot von der EM 21. Das habe ich noch. Ich glaube, das 2014er Trikot ist irgendwann mal im Einfluss von Alkohol irgendwann mal verschwunden.
Ja.
Aber ich habe mir tatsächlich ein neues Trikot auch bestellt von diesem Jahr. Nicht das Pinke, ich habe mir das Weiße bestellt, mit Toni Kroos tatsächlich hinten drauf. Ist ja dann doch ein geiler Spieler, muss man einfach mal wirklich ehrlicherweise zugeben. Und finde es toll, dass er nochmal zurückgekommen ist und dass er dann auch jetzt einfach danach aufhört, finde ich auch schon irgendwie geil. Ist ein geiler Move von ihm irgendwie. Ich bin gespannt, ob es Freitag ankommt. Es soll angeblich Freitag ankommen. Es sollte eigentlich auch schon am Montag bei mir angekommen sein. Aber naja, Adidas hat wohl ein paar mehr Anfragen bei den Trikots. Finde ich aber auch vollkommen in Ordnung, weil ich finde beide Trikots eigentlich ganz, ganz schnieke. Hast du eins oder welches hast du ausgestaubt?
Ich hatte mal eins, aber ich hab keins mehr. Aber ich habe mir tatsächlich mal überlegt, das 86er Auswärtstrikot, und das ist übrigens total grün. Aber ich fand die grünen Auswärtstrikots früher in den 80ern, fand ich richtig geil, weil das war so richtig stechend grün. Mhm. Und das mochte ich eigentlich. Aber das gibt's halt auch nur in 3XL, ne? Ja, aber hätte ich mal Bock drauf, glaube ich, so ein Retro-Ding.
Hatten sie das nicht auch zu der EM 2012 nochmal wieder so aufgelegt, also so ein bisschen neu?
Irgendwie ja, war da doch was, ne?
Man kann sogar, ich glaube, ab 80 aufwärts sogar Trikots jetzt, Retro-Trikots, direkt beim DFB da irgendwie ordern oder was.
Ja. Ja, aber das wahrscheinlich auch nur bis Größe XL. Also, da sind wir beide ja dann raus, gefühlt.
Ja, ja, genau. Nee, also ich bin tatsächlich jetzt so ein bisschen auch in Vorfreude und freue mich aufs Turnier. Leider muss ich dann in der ersten Woche kann ich noch fast jedes Spiel. Ich bin ja einer, der guckt dann auch fast jedes Spiel. Mhm. In der zweiten Woche bin ich dann quasi Richtung Urlaub, aber versuche natürlich da auch weitestgehend das mitzunehmen. Ja.
Wie wirst du denn Freitag das Spiel verfolgen? Bist du irgendwo in der Kneipe guckst oder guckst du mit Freunden irgendwo auswärts? Bist du zu Hause? Grillst du? Fährst du hin?
Nein, also bislang ist eigentlich nichts geplant, aber meistens werde ich grillen, ja. Also so vor so einem Deutschlandspiel den Grill anwerfen, das hat eigentlich Tradition, das kann gut passieren. Und wahrscheinlich werden wir, ich habe ja einen Discord-Server, werden wir das mit ein paar Leuten irgendwie virtuell begleiten. Das könnte gut sein. Aber kein Public Viewing oder sowas, das vielleicht später dann, wenn ich dann im Urlaub bin, da werde ich wahrscheinlich in irgendeine Kneipe mal gehen oder so. Mhm. Das kann passieren.
Ja, dann musst du bis dahin aber dir noch dein Trikot bestellen, weil...
Ja, und noch ein bisschen abnehmen.
Ja,
abnehmen. Und wie wirst du das Freitag schauen?
Ich gucke zu Hause auf dem Sofa tatsächlich, mit Familie und Freunde. Und vorher wird gegrillt entsprechend, ne? Also so das klassische, ich glaube, das
Schottisch, Haggis.
Also ich habe es mal probiert, war jetzt nicht die Erfüllung, bin ich ganz ehrlich.
Ist das, auch ein bisschen schwierig, ja.
Das muss nicht nochmal sein. Oh, ja. Grausam. Nein, was glaubst du denn, was wird jetzt passieren? Also ich bin so hin und her gerissen bei Deutschland. Ich habe immer noch diesen gesunden Zweckschutzmechanismus, Pessimismus, dass ich sage, ja, ach, wenn wir als Gruppendritter weiterkommen, dann
ja,
wenigstens Achtelfinale, nicht in der Gruppenphase ausscheiden, so wie 2021, ne, dass man das irgendwie gerissen kriegt, aber sonst auch nicht mehr. Andererseits erwische ich mich immer wieder, wenn ich mal so den Turnierrechner durchgehe, die Gruppe ist ja eigentlich machbar. Und wenn es drei richtige Kackspiele sind, die du 2-1, 1-0 oder mit einem 1-1 beendest, dann kommst du ja auch als Gruppenerster, das wäre sehr wahrscheinlich weiter. Hm. Der Turnierbaum ist ja schon freundlich für Deutschland. Ich glaube, im Viertelfinale würde mit Spanien eventuell so was Schwierigeres drohen. Aber auch da bin ich mir sicher, weil da haben wir bei der WM gegen die 1-1 gespielt, waren über weite Strecken vielleicht sogar mit das bessere Team. Also, warum nicht? Wir haben Frankreich geschlagen, wir haben die Niederlande geschlagen. Halbfinale und ab Halbfinale kann alles passieren, denke ich mir so. Wie bist du da gerade drauf?
Ich sehe das ähnlich. Die Nationalmannschaft hatte das HSV-Syndrom auch so ein bisschen gegen die Top-Mannschaften. Also, es wäre mir fast lieber, die würden mit Spanien und mit, ich sag mal so, oder Niederlande in einer Gruppe sein, als mit diesen dreien. Man denkt halt, es wird einfacher, es ist eine leichte Gruppe, wenn ich das schon höre, dann kribbelt es schon, weil das sind ja genau diese Spiele, wo man dann auch gerne mal ausrutscht. Also ich glaube, das wird tatsächlich Freitag ein ganz schönes Gekrampfe. Ich kann mir sogar vorstellen, so 1-0 oder meistens geht es ja immer so ganz knapp aus. Also die Schotten, die sind ja auch nicht mehr die Schotten vom früher, die haben ja auch gut, haben ja richtig was drauf. Mhm. Da spielen ja auch viele in der Premier League und so, also das ist bestimmt nicht einfach. Und dazu die Stimmung. Also, ich glaube nicht, dass das irgendwie so ein 4-0 wird oder so. Das würde mich schon sehr überraschen, wenn das so käme. Wäre natürlich geil für die Deutschen, weil die dann so in diesen Flow kommen. Aber ich glaube, das wird echt Gekrampfe. Und ich glaube auch gegen Ungarn und gegen Schweiz. Schweiz ist das dritte, ne?
Ja, genau. Schweiz ist das dritte, ja.
Wird das ebenfalls, glaube ich, alles immer sehr knapp, vielleicht auch ein Unentschieden dabei. Ich denke, das wird man irgendwie so durch sich so durchwursteln. Und dann kommt halt auf das erste Finalspiel an, wie man das bestreitet. Und wenn man das dann irgendwie tatsächlich gewinnt, glaube ich, dann geht es auch mit der Stimmung so richtig ab. Ich glaube, vorher ist das alles noch so ein bisschen, weil die Gegner halt auch noch so ein bisschen unangenehm sind. Wenn man es dann irgendwie so knapp macht, dann, ich glaube, das geht so, nimmt richtig Fahrt auf, dann ab Achtelfinale ist das, ne?
Ja, Achtelfinale.
Oder gibt es das wenn nicht? Früher gab es das ja nicht.
Nee, früher gab es das nicht. Früher gab es auch kein Viertelfinale, da wurde direkt im Halbfinale gestartet.
Ja, ja.
Nee, im Achtelfinale, wenn alles normal läuft, dann wirst du da sehr wahrscheinlich auf Dänemark treffen oder halt Serbien. Aber wenn du Pech hast, hast du da halt auch die Engländer, wenn du Gruppenerster wirst. Ne? Ja. Das wäre auch schon hammerhart. Oder du triffst auf, ich glaube, Italien oder sowas, irgendwie den Sieger von Gruppe B, würdest du dann treffen, wenn du Zweiter wirst, dann triffst du auf den Zweiten von Gruppe B, irgendwie so war das. Oh, das ist schon schwierig, ne? Ja. Also wenn England im Achtelfinale, ich sehe England...
Wäre geil, weil dann Elfmeterschießen und Deutschland weiter, ist doch klar, der Klassiker. Ich glaube, das wäre richtig, da wird es richtig abgehen, ey. Wenn wir die wieder im Elfmeterschießen platt machen, das ist ja der Klassiker bei England.
Jo. Naja gut, also vor 3 Jahren sind wir gegen die 2-0 rausgeflogen. Ja. So gut wie gar keine Chance. Ne? Das war schon hart, dieses Ausscheiden. Also wenn alles so läuft, wie es laufen sollte, von den Namen her, und wir wissen ja, dass das passiert eigentlich nicht. Ne? Es gibt immer eine Überraschung, dass jemand irgendwie überraschend rausfliegt. Können wir gleich nochmal drüber schnacken. Ich habe da einen großen Favoriten, die ich eigentlich noch vor ein paar Wochen hier im Podcast als Geheimfavorit gehandelt habe. Vielleicht weißt du es ja noch. Aber ich komme immer auf die gleichen 4 Mannschaften im Halbfinale.
Ja,
ich komme sogar auf die gleichen 8 im Viertelfinale, weil ich bin ja wieder bei Kicker und du weißt, ich liebe Turnier- und Tabellenrechner. Ja. Da könnte ich Stunden mit verbringen, ne?
Ich bin bei Kicktipp in unserer Runde und ich habe da ja schon, wer erreicht das Halbfinale, getippt.
Ah, das weiß ich nicht, ob ich das getippt habe.
Sollen wir das mit dem Bonus, das musst du unbedingt vorher machen, ne?
Ja, muss ich. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt schon gemacht habe. Ich glaube, ich habe die Spiele schon getippt, aber mit dem Bonus wollte ich mich nämlich noch beschäftigen. Aber ich komme immer auf die gleichen 4 im Halbfinale. Was hast du denn
getippt? Ich auch. Frankreich.
Mhm.
Deutschland.
Sticht.
England.
Sticht.
Spanien.
Sticht nicht. Spanien müssten wir nämlich vorher rausschmeißen.
Okay.
Das kann tatsächlich nicht passieren, weil wir würden vorher irgendwie auf Spanien treffen.
Ja, gut, dass du mir das sagst. Danke. Auf ihn nehme ich an. Würde ich sagen.
Moment, ich glaube, außer Spanien wird Dritter, aber das kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, Spanien wird einen ziemlichen erfolgreichen Underwhelming-Fußball spielen. Die ganze Zeit so 1-0 Siege und sowas. Ich glaube, das wird dann passieren.
Dann variiere ich zwischen 3. Niederlande, Österreich, Portugal, würde ich sagen. Einer von denen.
Bei mir sticht Portugal. Ich habe Deutschland, Portugal und Frankreich, England. Das sind meine beiden Halbfinals. Immer und immer wieder.
Das Problem, ja, Portugal ist so ein Ding, das geht halt immer irgendwie, ne, trotzdem. So, auch wenn du denkst, jetzt so langsam müsste es mal irgendwie weniger werden, aber irgendwie.
Naja, die haben die ewige Talenteschmiede von Benfica halt im Rücken. Und ja. das haut halt ganz schön rein, ne? Auch wenn jetzt Ronaldo mit bald 40 Jahren gestern auch wieder Irland quasi im Alleingang zerstört hat. Aber ich glaube, die haben nämlich tatsächlich so einen relativ einfachen Turnierbaum. Den droht, wenn die Erster werden, halt Serbien, dann würden sie bei mir, wenn das kannst du jetzt einmal durchgehen hier, dann würden sie auf Österreich oder Ukraine dann irgendwie treffen, also entsprechend den Gruppenzweiten im Viertelfinale von Gruppe D oder im Achtelfinale den Zweiten der Gruppe E, wenn sie Gruppensieger werden würden, wovon man ausgehen kann. Also, ja, kann natürlich aber auch sein, dass Portugal kein Spiel gewinnt, ne?
Aber was ist mit Italien?
Fliegen bei mir im Viertelfinale raus gegen England.
Okay. Mhm.
Italien würde nämlich dann irgendwie den Gruppenzweiten als Zweiter kriegen. Wenn sie Zweiter werden, ne? Das ist natürlich die Frage. Ja. Das wäre bei mir Schottland tatsächlich, die würden sie dann schlagen und dann gegen England ist dann finito.
Ja, das ist, also ich habe jetzt, wir haben ja noch hier die Gruppenköpfe, ne? Das ist ja, wer gewinnt die Gruppe A, B, C, D, E.
Ja, das ist auch immer schwierig.
Ja.
Aber dann man kann immer mit den Favoriten gehen, aber du wirst dann nie die volle Punktzahl erreichen. Nee.
Also mich interessiert nur eine Sache. Wer gewinnt die Gruppe E?
Gruppe E. Also ja, das ist ganz klar für mich. Belgien. Auch wenn Belgien nicht mehr das ist, was sie sind, aber Rumänien ist Slowakei nehme ich nicht ernst. Ukraine
ist. Da spielt Laszlo Benes.
Ja. Ach, mein Gott.
Ja, der zerbombt die.
Das ist ein Zweitliga, ist ein Zweitligaspieler, also naja.
Na, hat auch schon
mal nee, es ist schwierig. Ich denke aber, Belgien wird das reißen. Also, das ist so für mich auch die langweiligste Gruppe. Also,
aber ich muss eins sagen, Belgien hat die geilste Trikot-Kombi, ne? Hast du das gesehen?
Das Auswärtstrikot, ja, die Anlehnung an Rintintin, die ist schon echt geil, muss ich sagen. Ja,
das ist mega.
Das hat mich auch abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nein, ich glaube, Belgien wird da mit 9 Punkten auf Platz 1 einmarschieren. Und ich glaube, die einzigen, die Probleme bereiten können, sind die Ukrainer. Ich sehe die da in der Gruppe als Zweiten eigentlich durch. Slowakei, wen haben die? Also ja gut, die haben Milan Skriniar, die haben einen Lobotka und sowas, aber das sind auch jetzt schon alles Ältere. Das ist jetzt nicht irgendwie was, wo ich sage, ne? Also ja, Belgien. Also wenn sie nicht gegen die Slowakei im ersten Spiel ausrutschen, dann ist es Belgien, ganz klar.
Ja. Habe ich auch. Ja. Das wird ja spannend.
Ja, auf jeden Fall.
Machen wir eigentlich eine Zwischenshow, eine EM-Zwischenshow?
Ja, würde ich sagen, oder?
Vielleicht machen wir es abhängig vom deutschen Verlauf.
Ja gut, dann ist ja dann einmal melden am, wann ist das letzte Spiel? Am 24. melden wir uns dann einmal.
Aber stell dir mal vor, die schaffen das nicht. Stell dir das einfach nur mal vor, was dann los wäre, ey, auch mit Nagelsmann. Und so. Oh, yeah.
Ja, ich glaube, dann viel wird da nicht passieren. Dann wird man sagen, ja, okay, man hat es mit Nagelsmann versucht und es ist nicht geglückt. Und ja, peng. Was willst du da großartig machen? Dafür hatte er ja nun jetzt auch nicht ganz so viel Zeit, dass man sagen kann, okay, der hat da jetzt viel bewirken können. Und nee, also ich glaube, für Nagelsmann ist das dann kein Problem. Es ist einfach dann nur ein klares Zeichen für den deutschen Fußball. Irgendwas läuft hier falsch. Ich bin gespannt, dass mit dem System kann funktionieren, muss nicht unbedingt, dass du da mit Musiala und Wirtz über die Halbaußen offensives Mittelfeld da bis auf die Grundlinie durchdribbelst. Also, weiß ich nicht. Ich konnte das Griechenland-Spiel tatsächlich nicht gucken. Ich war in Beverstedt bei einem VGH-Cup. Also bei einem Kleinfeldturnier und konnte das dann vielleicht auch zum Glück deshalb nicht gucken. Aber in dem Ukraine-Spiel, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, bis auf die Chancenverwertung, das habe ich dann auch getwittert. Ich glaube, du hast es auch sogar geretweetet. Für mich fehlt da vorne, und wenn Havertz, und darauf läuft es ja drauf hinaus, da wirklich vorne drin steht, die Spiele über, für mich fehlt da ein glasklarer Knipser, der weiß, wo das Tor steht. Und es war für mich Anschauungsmaterial pro Füllkrug einfach. Und da bin ich gespannt, wann Nagelsmann das einsieht, ob das schon gegen Schottland dann irgendwann schnell passieren wird, weil gegen tiefstehende Fünferketten brauchst du nicht versuchen, dich durchgehend auf eine Grundlinie zu dribbeln. Da muss man auch aus der zweiten Reihe einen abgelassen werden. Und weiß ich nicht. Also ich finde, Nagelsmann hat vieles richtig gemacht, aber auch vieles falsch. Ich finde die Personalie Neuer ein bisschen schwierig.
Ja.
Auch die Personalie Gündogan ein bisschen schwierig. Ja. Aber das ist ja letztendlich sein Bier. Und entweder kann er uns beweisen in der Gruppenphase, dass er recht hatte und Neuer hält alles und geht mit 0 Gegentoren raus. Und Gündogan hat 3 Tore geschossen. Das kann auch passieren.
Also bei Neuer bin ich voll bei dir. Also das ist auch etwas, was ich, das habe ich auch von Anfang an nicht so richtig verstanden. Also der wäre ja auch, glaube ich, mitgekommen, wenn er nur auf irgendwie zweiter oder dritter Torhüter gewesen wäre. So habe ich das zumindest rausgehört, weil der hat ja gar nicht irgendwie den Lauten gemacht oder so. Deswegen, ich glaube, das wäre einfach auch, ich glaube, Ter Stegen auch einfach mal, dass man ihm das schuldig ist, dass er nach so langen Jahren sitzt er da immer und spielt eigentlich jede Saison super, dass der das jetzt auch eigentlich einfach mal verdient hätte. Aber das, und jetzt ist es auch wirklich so, der hat ja wirklich in jedem wichtigen Spiel zwar super Paraden gezeigt, aber auch immer einen fetten Bock jetzt gehabt.
Ja, denk doch mal an das Ding gegen die Ukraine da kurz vor Schluss. Wenn du das aufgrund dessen 1-0 verlierst,
also
es ist ja noch gut gegangen, ne? So ist nicht, aber
Ich bin gespannt, was passiert, wenn im ersten Spiel irgendwie tatsächlich steht lange Zeit 1-1 oder 0-0 und dann macht er in der 90. irgendwie einen total mega Bock und dann gewinnen die anderen noch. Die Schotten vielleicht oder so. Ich glaube, dann kannst du das gar nicht mehr tragen. Also, dass er dann im zweiten Spiel noch, da muss ein Wechsel her. Also, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
Ja, aber gut. Wobei, das lässt sich so einfach sagen. Ich glaube, das wäre gar nicht mal. Also, meines Erachtens müsste es dann passieren, wenn du das erste Spiel aufgrund des Patzers von Neuer gegen Schottland verlierst als Gastgeber.
Riesiger Druck, ja.
Es ist ein riesiger Druck, der sich ja nicht nur auf Neuer dann breit macht, sondern auch auf die ganze Mannschaft. Ja. Und letztendlich wäre es natürlich ein großes Zeichen von Nagelsmann, dass er dann vielleicht sagen würde, ja, ich habe einen Fehler gemacht und wir müssen jetzt dann umdisponieren und bla und blub. Weiß ich nicht. Für mich ist Ter Stegen eigentlich nach den Jahren, die Neuer jetzt, und das darf man ja auch nicht vergessen, seit 21 oder seit der WM 22 hat er ja bis zu dem Ukraine-Spiel kein Länderspiel gemacht, weil er immer irgendwie verletzt war, weil er was hatte oder
also
Skiunfall. Ne? Und dann kriegt dann Neuer so, ohne dass er sich noch beweisen zu müssen, und Ter Stegen hat ja jetzt nicht schlecht gehalten in der Zeit, oder Kevin Trapp hat auch nicht schlecht gehalten in der Zeit, dann, wenn sie mal ran mussten, dass dann so, ohne was dazu zu tun, dann ihm das Vertrauen ausgeschenkt wird, finde ich schon heftig.
Ja, ich fand eigentlich den Schachzug, ihn mitzunehmen, vielleicht als Nummer 2 oder 3, eigentlich ganz gut. Das hat mich so ein bisschen an Olli Kahn damals erinnert, diese Nummer, wo Lehmann vorgezogen wurde. Und das hieß ja dann, jetzt kommt Kahn nicht mit. Das ist aber Kahn, hat gesagt, ich komme mit, weil ich will mit zur, was war das, WM war das, glaube ich. Und der hat dann ja am Ende noch Spiel um Platz 3 bekommen und hat dann auch nochmal sensationell super gehalten. Und das hat auch so ein bisschen so das, ich glaube, das war so ein Baustein, dass das auch so gut funktioniert hat, weil er das einfach akzeptiert hat, Punkt, Ende aus. Er fand das natürlich nicht geil oder so, ist klar, aber das kann ja auch was bringen, sage ich mal, so für die Teamchemie. Aber dass er dann auch gleich jetzt die unangefochtene Nummer 1 ist, weiß ich nicht, ob das so klug war, keine Ahnung.
Ja, das ist es halt. Ne? Ich hätte einfach nicht gesagt, so, der ist jetzt die unangefochtene Nummer 1, sondern ich hätte einfach gesagt, so, es gibt jetzt noch 2 Spiele, das eine kriegt der eine, das andere kriegt der andere. Und wer mir besser gefällt, der ist dann entsprechend vielleicht die Nummer 1 im Tor. Also ich hätte einfach das Ding noch offen gelassen. Ich hätte das Ding bis Freitag 20 Uhr hätte ich das offen gelassen. Und hätte dann einfach mein Bauchgefühl entscheiden lassen, was ich da mache, weil ich glaube, Ter Stegen wäre dann mit der Nummer 2 vollkommen konform gewesen, wenn er eine faire Chance bekommen hätte. Und Neuer sich dann durchsetzt, ist okay. Aber ich glaube, dass ein Ter Stegen jetzt dann doch auch vielleicht, und das ist in so einem Turnier ja elementar, die Laune schnell runterziehen kann.
Ja.
Es ist schwierig. Ich hoffe, dass Nagelsmann recht behält, denn ich habe jetzt nicht Bock, dass wir in der Gruppe als Gruppenvierter ausscheiden oder als schlechtester Gruppendritter. Ja.
Das Einzige, was unsere Gruppe noch angeht, ich hoffe tatsächlich, dass die Schotten irgendwie weiterkommen.
Ich glaube, die haben eine gute Chance. Die Schweiz ist ja relativ destruktiv, weil der Nationaltrainer da macht, was er will, gegen das System der ganzen Spieler, die sie da haben. Der spielt ja komplett Fairness-System. Ungarn, bin ich gespannt. Diese haben ja irgendwie so eine ungeschlagen in Serie jetzt wieder, von 15 Spielen oder sowas, was ich jetzt gehört habe. Oder gelesen. Da bin ich gespannt, was die machen. Ich glaube, Ungarn wird auch das zweite Spiel wird wieder das bekannte schwere Spiel. Das hat ja Deutschland irgendwie immer. Da werden wir, glaube ich, auch nicht über ein Unentschieden hinauskommen. Und wir müssen halt gegen Schottland und gegen die Schweiz gewinnen. Auf jeden Fall. Das ist so mein Ding, dass ich sage, dass wir mit 7 Punkten auf jeden Fall auf Platz 1 landen.
Ja. Das gehe ich mit, glaube ich.
Also du sagst auch, Ungarn wird ein Stolperstein für Deutschland.
Ja, das wird wahrscheinlich das unangenehmste Spiel. Also ich glaube, das letzte Spiel, das hat man in Ungarn verloren, ne?
Irgendwie sowas. Ja, irgendwie in der Nations League oder sowas, ne?
War irgendwie was verloren. Ich glaube, das wird unangenehm, ja. Ja. Ich würde auch sagen, 2 Siege gegen Schottland und Schweiz und ein Unentschieden. Ein Unentschieden ist eigentlich immer dabei. Das war schon 1990 beim WM-Sieg ja so. Da hat man 5-1 und 4-1 gewonnen und das letzte Spiel gegen Kolumbien 1-1, glaube ich. Das war auch so ein Gekrampfe.
Beim Sommermärchen 2006 ungeschlagen mit 9 Punkten auf Platz 1.
Ja. Also es müsste jetzt einfach nur noch das Wetter etwas besser werden. Soll es ja auch, habe ich gehört. Das soll ja etwas wärmer werden, aber immer noch sehr regnerisch. Also für Public Viewing wird es wahrscheinlich nicht so gut sein, wenn da irgendwelche Sturzbäche kommen. Aber ja,
aber mal gucken. Bleiben wir mal beim Wetter. Entsprechend, das Wetter ist ja relativ scheiße. Was glaubst du denn, wer wird die Enttäuschung des Turniers? Welche Mannschaft oder welcher Spieler?
Spieler? Boah, Spieler ist immer... Spieler. Es müsste ja einer sein, der an den hohe Erwartungen gestellt werden. Das könnte natürlich bei Portugal Ronaldo sein. Mhm. an sich prädestiniert dafür, dass er einfach über dem Zenit ist.
Dann kannst du auch Luka Modric bei Kroatien nennen.
Ach, der ist auch immer noch, ja, richtig. Die ziehen die auch immer noch durch, ne?
Ja.
Und was war das andere? Überraschung, oder?
Nee, Mannschaft. Welche Mannschaft wird enttäuschen?
Mannschaft wird enttäuschen.
Na, ich hab da ja einen ganz klaren Favoriten.
Ich sag Niederlande.
Ja, gut, hast du gesticht.
Ja.
Die habe ich ja noch als vor ein paar Wochen als Geheimfavorit betitelt.
Ja, die sind auch immer so ein bisschen, gehen immer mit ganz hohen Meriten rein und Erwartungen und so, und dann können sie es nicht halten. Belgien würde ich jetzt nicht sagen, weil da sind schon die Erwartungen wahrscheinlich nicht mehr ganz so hoch, aber auch Italien ist so ein Ding, ne? Die ist wahrscheinlich auch, denkt man auch immer, aber die haben es ja jetzt die letzten Jahre auch nicht mehr so gut. Aber für die ist ja schon Erfolg, dass sie wieder dabei sind.
Ja.
Kann man sagen.
22 bei der WM waren sie nicht dabei, ne?
Ja.
Ja. Also Erfolg, dass sie dabei sind. Also ich sag auch, ich glaube, die Niederlande, die werden ein bisschen
The Netherlands
reinscheißen. Ne? Mit Elftal.
Richtig.
Ich glaube, Spieler ist natürlich die Frage, was macht Frankreich so über die Dings? Ich glaube, Mbappé, wenn jetzt mit dem Real-Wechsel und den ganzen anderen Kram, ich glaube, der ist mit dem Kopf jetzt schon irgendwie ein bisschen woanders auch, und der denkt sich auch so, ach Herrgott, in 4 Jahren, da bin ich auch immer noch erst 25 gefühlt, und dann habe ich immer noch die Chance, diesen Titel zu gewinnen. Ja, weiß ich nicht. Sonst würde ich auch so mit Luka Modric gehen. Ich glaube, Kroatien wird auch nicht, habe ich auch erst relativ hoch eingeschätzt. Ich glaube, wenn die 3 Punkte insgesamt in der Gruppenphase sammeln, dann können die, glaube ich, ganz glücklich sein. Ist natürlich auch eine Hammergruppe mit Spanien und Italien zusammen in der Gruppe. Albanien, ja gut, ist eigentlich, wenn die unter 10 Gegentore haben in den 3 Spielen, dann sind die auch, glaube ich, happy. Aber ich glaube, die können die Albaner, die Kroaten schon ein bisschen ärgern. Also, ja, ich würde sagen, Luka Modric und Kroatien sind so mein Call, wenn ich jetzt was anderes sagen müsste als du. Sonst würde ich mit den Niederlanden natürlich absolut gleich bleiben bei dir. Mhm. Wer wird denn jetzt Europameister?
Ich habe, glaube ich, angegeben, wer gewinnt. Wer wird Europameister? Frankreich. Aber ich hätte keinen Bock darauf. Aber ich wünschte mir Deutschland, aber ich befürchte Frankreich.
Ja, ich denke auch. Also ich denke mal, es wird sich zwischen Frankreich und England dann entscheiden. Beide werden, wenn sie Erster werden, wohl im Halbfinale dann aufeinandertreffen. Ah. Und ich denke mal, der Gewinner des Halbfinals wird dann noch im Finale gewinnen. Mhm. Andererseits, wenn wir gegen Frankreich im Finale spielen, wir haben die mit 2-1 geschlagen. Also warum sollten wir uns verstecken? Wobei man auch da sagen muss, die sind da mit dem dritten Anzug, glaube ich, angetreten. Ich
habe irgendwo auch, irgendein französischer Sportjournalist hat auch gesagt, der hat gesagt, unter uns nicht, aber der hat gesagt, die nehmen die Freundschaftsspiele, das ist für die, das nehmen die so ein bisschen lockerer als wir, sage ich mal so. Und die hauen in den Turnieren, da hauen sie voll rein. Also das ist ein Unterschied. Also das, ich glaube, das wurde auch ein bisschen überbewertet, diese Spiele jetzt, die
gewonnen
wurden. Das war mir schon fast zu viel. Also das war natürlich gut, aber man muss die ganzen Begleitumstände ja auch sehen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ja, muss man da ein bisschen tiefer stapeln.
Alleine die Aufstellung, ich glaube, man hat zwar mit Mbappé gespielt. Aber im Tor, ich glaube, die Nummer 1 offiziell ist Mike Maignan bei denen. Ja. Da hat aber Brice Samba im Tor gestanden, und ja, gut, Ne? Also die Offensivabteilung, die ist natürlich schon extravagant gut, wenn ich mir das so durchlese. Marcus Thuram, Mbappé, Kolomani, Giroud ist auch noch dabei mit 37. Ja. Dembélé, Coman, Bakula, Mittelfeld ist auch klasse, wobei sie jetzt N'Golo Kanté auch wieder aus der Wüste ausgegraben haben, weil ich glaube, Tchouaméni ausfällt oder angeschlagen ist zumindest, also da geht nicht ganz fit rein. Die Defensive aber, die finde ich bis jetzt auf Theo Hernandez, den Linksverteidiger, aber er ist Linksverteidiger und kein Innenverteidiger. Ich finde die Innenverteidigung, die ist so ein bisschen, so mit Ibrahima Konaté, der bei Leipzig mal war, mit William Saliba, ist natürlich von Arsenal, der hat eine starke Saison gespielt, aber wenn ich mir angucke, dass ein Dayo Upamecano damit rumgurkt und was der bei Bayern diese Saison teilweise da verbrockt hat, dann weiß ich auch nicht. Aber mal abwarten. Also Frankreich war auch immer für eine negative Überraschung gut, wenn ich mal an die WM 2010 oder so mich zurückerinnere, wo sie dann achtkant in Gruppe A, glaube ich, rausgeflogen sind. Mhm. Südafrika, Mexiko und noch irgendwas. Die sind ja immer für sowas gut, ne? Wenn sie vor Turnier irgendwie was gerissen haben.
Oh, hier. Jetzt schicke ich dir auch gleich einen Link.
Eieiei.
Ja. Du musst mir ja auch noch was schicken, hier, Plätti.
Ja, ich habe schon gerade eben versucht, das zu suchen. Ich habe es noch nicht gefunden. Aber ich werde noch mal gucken gleich, wenn ich Zeit finde.
Ja, ich muss jetzt ja auch gleich los.
Ja, und ich glaube, wir haben jetzt aber auch lange genug geschnackt, wenn ich mal auf den Tacho gucke.
Das ist der Rekord fast für uns mal wieder hier.
Ja, siehst du.
Stunde 15. Ja, läuft doch. Ja, dann melden wir uns doch vielleicht noch mal für ein kurzes EM-Special oder so.
Ja, würde ich sagen. Ne, das kann man ja machen.
Genau, und dann, wenn die Liga wieder losgeht sowieso.
Ja, vielleicht noch ein Endfazit von der EM oder sowas. Und dann, wenn die Liga losgeht, dann melden wir uns wieder.
So machen wir das.
Alles klar, dann Daniel oder Harry, fahr das Band ab. Und
mach ich.
Ja, das war's ja quasi mit Staffel 4, ne?
Genau, jetzt muss hier Kollege David muss ein neues Logo machen.
Ja, genau. Auftrag. Auftrag. Daniel, fahr das Band ab.
Allianz Brisant.